Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Die Stärkung der Ernährungs- und Energiesicherheit und die Beschleunigung der digitalen Transformation werden in den Vordergrund gestellt. Covid-Fälle nehmen zu, Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft, reisen Sie einfach im Inland. Die indonesische Regierung hat offiziell Ermäßigungsvorschriften für die Grund- und Gebäudesteuer erlassen. Die internationale Investitionsposition Indonesiens weist im dritten Quartal 2023 Nettoverbindlichkeiten in Höhe von 252,6 Milliarden US-Dollar auf. Indonesien erhält japanische Unterstützung für 24 Energiewendeprojekte. Die Saudi-Arabische Botschaft feiert den Welttag der arabischen Sprache in Jakarta. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo will die in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen ASEAN und Japan in Zukunft, die Stärkung der Ernährungs- und Energiesicherheit und die Beschleunigung der digitalen Transformation in den Vordergrund stellen. Dies wurde von der Außenministerin der Republik Indonesien, Retno Marsudi, in einer Pressemitteilung im Zusammenhang mit der Gipfelkonferenz zur Feier der 50-jährigen freundschaftlichen Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen ASEAN und Japan mitgeteilt. Marsudi sagte weiter, der indonesische Präsident hoffe, dass Japan die Nutzung einer regionalen, umfassenden Wirtschaftspartnerschaft RCEP durch die Bildung der RCEP Support Unit in Jakarta fördern werde. Der ASEAN-Japan-Gipfel habe zwei Dokumente hervorgebracht. Das erste sei eine gemeinsame Erklärung als langfristige Vision der ASEAN-Japan-Beziehungen. Das zweite Dokument sei die Umsetzung des Plans der gemeinsamen Vision. Der 130 Kooperationen in einer gemeinsamen Erklärung enthalte. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Salahuddin Uno forderte die Öffentlichkeit auf, während der Weihnachtsferien 2023 und Neujahr 2024 angesichts des jüngsten Anstiegs der COVID-19-Fälle nur innerhalb des Landes zu reisen. Sandiaga Uno forderte die Öffentlichkeit am Montag während der Veranstaltung Weekly Brief with Sandi Uno in Jakarta außerdem dazu auf, aufreisen oder anderen Aktivitäten Masken zu tragen. Seiner Meinung nach ist dies der beste Schritt, um die Ausbreitung des COVID-19-Virus einzudämmen. Sandiaga Uno erklärte, dass die Regierung derzeit keine Reisebeschränkungsrichtlinien, keine Überprüfung des Impfstatus oder andere Richtlinien umgesetzt habe, die während der COVID-19-Pandemie umgesetzt wurden. Er empfahl jedoch Personen, die dritte Impfdosis noch nicht abgeschlossen haben, ihre Impfdosis zu ergänzen. Die indonesische Regierung hat durch die Verordnung des Finanzministers Nummer 129 von 2023 offiziell Ermäßigungsvorschriften für die Grund- und Gebäudesteuer oder PBB erlassen. Dies ermöglicht es dem Finanzministerium, Ermäßigungen der Grund- und Gebäudesteuer für Pflanzen, Forstwirtschaft und Bergbau von Katastrophen betroffene Sektoren zu gewähren. Dies wurde vom Direktor für Beratung, Dienste und Öffentlichkeitsarbeit des Finanzministeriums, Dwi Astuti, berichtet. Wie zitiert von Business.com am Montag, den 18. Dezember. Die Befugnis zur Festsetzung von Rabatten bis zu 100% wird zur Recherche und Entscheidungsfindung dem Leiter des Regionalbüros der Generaldirektion Steuern übertragen. Die Verordnung des Finanzministers Nummer 129 von 2023 wurde am 30. November 2023 verkündet und ist 30 Tage ab dem Datum der Verkündung gültig. Mit anderen Worten, gültig ist sie ab 1. Januar 2024. Die Internationale Investitionsposition Indonesiens weist im dritten Quartal 2023 Nettoverbindlichkeiten in Höhe von 252,6 Milliarden US-Dollar auf, was einem Rückgang gegenüber den Nettoverbindlichkeiten am Ende des zweiten Quartals 2023 in Höhe von 253,8 Milliarden US-Dollar entspricht. Der Geschäftsführer der Kommunikationsabteilung der Indonesian Central Bank, Bank Indonesia, Erwin Haryono in Jakarta, sagte am Montag, zitiert von Antara, der Rückgang der Nettoverbindlichkeiten sei auf einen Rückgang der Position der ausländischen Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen, der mit einem Anstieg die Position ausländischer Finanzanlagen einherging. Die Bank Indonesia geht davon aus, dass Verbesserungen der internationalen Investitionsposition Indonesien im dritten Quartal 2023 weiterhin die externe Widerstandsfähigkeit unterstützen. Indonesien hat japanische Unterstützung für 24 Energiewendeprojekte erhalten. Diese Unterstützung ist ein konkretes Ergebnis des Gipfeltreffens der Asien-Null-Emissionsgemeinschaft, ACEC, das am Montag, dem 18. Dezember in Tokio, Japan, stattfand. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi bei einer Online-Presseerklärung, nachdem sie Präsident Joko Widodo beim ACEC-Gipfel begleitet hatte. Die Energiewendeprojekte, die japanische Unterstützung erhalten, sind Kooperationen mit einer Reihe von Parteien, darunter PT PLN, PPT Energy Trading Company Limited, Pupuk Indonesia und der Verwaltungsbehörde für die Landeshauptstadt Indonesiens Nusantara, OIKN. Zu den Bereichen der Zusammenarbeit, die in den 24 MOUs zwischen Indonesien und Japan abgedeckt werden, gehören unterdessen Schulungen zur Förderung der Energiewende, Abfallverbrennung, Dekarbonisierung, Entwicklung der Stromübertragung, Geothermie und grünes Ammoniak. Der AZEC-Gipfel brachte eine gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs hervor, die unter anderem die Verpflichtung enthielt, das Pariser Abkommen im Einklang mit Wirtschaftswachstum und Energiesicherheit zu erfüllen. Darüber hinaus ist ein auf die Bedürfnisse und Bedingungen jedes Landes zugeschnittener Ansatz zur Dekarbonisierung unbedingt erforderlich. Die Saudi-Arabische Botschaft in Jakarta feierte den Welttag der arabischen Sprache auf dem Campus des Instituts für Islamische und Arabische Wissenschaften LIPIA in Kemang, Südjakarta. Die Feier hatte Arabisch, die Sprache der Poesie und Kunst, zum Thema. An der Veranstaltung nahmen Botschafter aus arabischen Ländern, die Mitglieder von dem Indonesischen Verband der Lehrer der arabischen Sprache, die Delegationen von der Staatlichen Islamischen Universität UINS Sharif Hidayatullah Jakarta und von der Staatlichen Islamischen Universität UIN Maulana Malik Ibrahim in Malang teil. Die Veranstaltung wurde durch die Vorlesung von Gedichten, Poesien und arabischen Rollenspielen belebt, die von der akademischen Gemeinschaft des Instituts für Islamische und Arabische Wissenschaften aufgeführt wurden. Der Botschafter des Königreichs Saudi-Arabien in Indonesien, Faisal Abdullah Al-Amudi, sagte in seiner Eröffnungsrede, dass Arabisch seit dem 7. Jahrhundert in Indonesien Einzug gehalten habe und Arabisch eine muslimische Identität sei. Wir sind heute in Jakarta zusammengekommen, um den Welttag der arabischen Sprache in der Republik Indonesien zu begehen. Diese Feier spiegelt die Unterstützung und Förderung der saudi-arabischen Regierung für die arabische Sprache wider. Wie bekannt ist, begann die arabische Sprache im 7. Jahrhundert in Indonesien Einzug zu halten, was bedeutet, dass es sie bereits seit 14 Jahrhunderten gibt. Der arabischen Sprache widmeten sich die Gründer des Königreichs Saudi-Arabien, König Abdul Aziz, und die späteren Könige, die als Hüter der beiden heiligen Städte fungierten und verbreiteten die arabische Sprache in verschiedenen Teilen der Welt. Diese Aufmerksamkeit wird durch die Einrichtung verschiedener Spezialinstitutionen umgesetzt. Der Welttag der arabischen Sprache wird jeden 18. Dezember gefeiert. An diesem Tag im Jahr 1973 nahm die Generalversammlung der Vereinten Nationen Arabisch als sechste Amtssprache der UN-Organisation an. Nach Angaben der UN-Website ist Arabisch eine der am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt und wird täglich von mehr als 400 Millionen Menschen gesprochen. Eine der Unterstützungen der saudi-arabischen Regierung für die Entwicklung des Arabischen in Indonesien erfolgte durch die Entwicklung von dem Institut LIPIA vor 40 Jahren. Die LIPIA-Institution ist eine Zweigstelle der Imam Muhammad bin Saud Universität. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.925,100 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.868,200 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.493,500 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 26 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60-85%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Zuhörer, der Kommentar hat heute das Thema visumfreie Besuche als Bemühen der Regierung, einen qualitativ hochwertigen Tourismus zu schaffen. Der Tourismussektor ist einer der Säulen der indonesischen Wirtschaft und leistet einen wichtigen Devisenbringer. Die Behörde für Zentrale Statistik, BPS, verzeichnete das Zahl der ausländischen Touristenbesucher im ersten Quartal 2023 insgesamt 2,5 Millionen Besucher erreichte, was einen Anstieg von 508,87% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft prognostiziert außerdem, dass die Zahl der ausländischen Touristen bis Ende dieses Jahres etwa 9 Millionen Besucher erreichen wird. Die Zunahme ausländischer Touristenbesucher in Indonesien wird nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ erwartet. Während der Veranstaltung Weekly Brief mit Sandiaga Uno am Montag, den 18. Dezember, in Jakarta legte der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Salahuddin Uno einen Vorschlag für 20 Länder vor, Visa für kostenlose Besucher in Indonesien als Bemühung zu erhalten, einen qualitativ hochwertigen Tourismus zu schaffen. Er glaubt, dass visumfreie Besucher im Jahr 2025 die Touristenbesucher maßgeblich bestimmen werden. Da setzt seine Partei konsequent auf qualitativ hochwertige und nachhaltige Touristen. Mehrere Länder liefern hochwertige Touristen. Minister Sandiaga Uno erklärte außerdem, dass die Länder die visumfreie Besucher in Indonesien vorschlugen, mehrere Faktoren berücksichtigt hätten. Zu diesen Faktoren gehören das Prinzip der Gegenseitigkeit, die sachliche Auswirkungen, Sicherheitsaspekte, Pro-Kopf-Einkommen auf ein Hartz Dollar und durchschnittliche Ausgaben ausländischer Touristen während ihres Besuchs sowie die Anzahl der Outbound-Touristen oder die außerhalb ihres Heimatlandes reisen. Zu den vorgeschlagenen Ländern gehören Australien, China, Indien, Südkorea, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, die Niederlande, Japan, Russland, Taiwan, Neuseeland, Italien und Spanien. Obwohl sie die visumfreie Vorschlag derzeit noch in der Diskussionsphase mit den zuständigen Ministerien und Institutionen befindet, besteht die Hoffnung, dass dieser visumfreie Zuschuss die Zahl ausländischer Touristen in Indonesien erhöhen kann, die von 12,5 Millionen bis 14 Millionen nächstes Jahr gesetzt wird. Es wird angestrebt, dass dieser Vorschlag Ende 2023 oder Anfang 2024 fertiggestellt wird. Um die visumfreie Politik zu begrüßen, gibt es natürlich Konsequenzen, die von der indonesischen Regierung, den Interessenvertretern im Tourismussektor und natürlich dem indonesischen Volk umgesetzt werden müssen, nämlich die Verbesserung der Dienstleistungen für Touristen. Die visumfreie Politik könnte erhebliche positive Auswirkungen auf den indonesischen Tourismus haben. Dies könnte die Zahl ausländischer Touristen erhöhen, die Indonesien besuchen, da es denjenigen, die Einreise erleichtert, die bisher ein kompliziertes Visumverfahren durchlaufen müssten. Dies wird also wirtschaftliche Auswirkungen haben, die das Wohlergehen der Gesellschaft verbessern, die Stadteinnahmen aus dem Tourismussektor steigen, neue Arbeitsplätze schaffen und die lokale Witsa in verschiedenen Tourismusdestinationen im Land vorantreiben können. Das war der Kommentar. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 19. Dezember. Wir beginnen mit dem 19. Dezember 1961, dem Trikora-Tag. Der Trikora oder auch Trikommando Rakyat Dreifacher Volkskommandotag genannt, ist ein besonderer nationaler Tag, an dem an einen zweijährigen Konflikt erinnert werden soll. Dieser Konflikt hatte zum Ziel, Westpapua im äußeren Osten in die Republik Indonesien einzugliedern. Am 19. Dezember 1961 verkündete der damalige indonesische Präsident Soekarno den Erfolg dieses sogenannten Trikora-Plans auf dem Yogyakarta Stadtplatz. Trikora bestand aus drei Etappen. Erstens die Gründung des niederländischen Marionettenstaates Papuas zu widersprechen. Der zweite Schritt bestand darin, die weiß-rote indonesische Nationalflagge in West-Papua zu hissen. Und die letzte Etappe war die öffentliche Mobilisierung vorzubereiten, um die Unabhängigkeit und Einheit der Republik Indonesien zu verteidigen. Wir kommen zum 19. Dezember 1949, an dem die Gajah Mada Universität gegründet wurde. Präsident auf der Regierungsverordnung Nummer 23 von 1949 über die Ordnungen über die Fusion von Hochschulen zu Universitäten gründete die Regierung der Republik Indonesien die Gajah Mada Universität UGM, die erste Universität, die von der Regierung nach der Unabhängigkeit Indonesiens gegründet wurde. Am 19. Dezember 1949 wurde die UGM in Bulaksumur Yogyakarta mit 6 Fakultäten gegründet. Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften, die Fakultät für Medizin, die Fakultät für Landwirtschaft, die Fakultät für Veterinärmedizin, die Fakultät für Rechtswissenschaften und die Fakultät für Literatur und Philosophie. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 19. Dezember, der in Indonesien zum Tag der Verteidigung des Landes bestimmt wurde. Der ehemalige Präsident Susilo Bambang Yudhoyono legte durch das Präsidialdekret Nummer 28 im Jahr 2006 fest, dass der 19. Dezember zum Gedenktag der Verteidigung des Landes erklärt wird. Dieses Datum wurde dafür festgelegt, da am 19. Dezember 1948 in West Sumatra von Syarifuddin Prawira Negara eine Nusantara-Regierung für die Republik Indonesien gegründet wurde. An diesem Tag diskierten nationale Helden ihr Leben um die Einheit der Republik Indonesien inmitten eines zweiten militärischen Angriffes zu verteidigen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sie sind auch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun unser Programm Unser Indonesien mit dem Titel Die Verhandlungen zum IOLT-EPA. Änderungsprotokoll abgeschlossen. Den indonesischen und japanischen Verhandlungsteams gelang es, die Verhandlungen über das Protokoll zur Änderung des indonesisch-japanischen Wirtschaftspartnerschaftsabkommens IOLT-EPA inhaltlich abzuschließen. Dies wurde durch eine gemeinsame Erklärung des Handelsministers der Republik Indonesien, Zulkifli Hasan, und des Außenministers Japans Kamikawa Yoko am vergangenen Samstag hervorgehoben. Die Ankündigung dieser gemeinsamen Erklärung war die Eröffnung eines bilateralen Treffens zwischen Präsident Joko Widodo und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida am Samstag. Dieses Treffen fand am Rande des Besuchs des Präsidenten in Tokio, Japan, am selben Tag statt, um an der hochrangigen Konferenz oder Gipfel zum 50. Jahrestag der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen ASEAN und Japan teilzunehmen. Zitiert aus der offiziellen Website des Handelsministeriums der Republik Indonesien vom Samstag, dem 16. Dezember, erklärte Handelsminister Zulkifli Hasan, dass IOLT-EPA einen allgemeinen Überprüfungsprozess durchlaufen habe, um die Vorteile der Umsetzung zu prüfen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Indonesien und Japan knüpften dann an die Ergebnisse der Überprüfung an und verhandelte das IOLT-EPA-Änderungsprotokoll als Rechtsgrundlage für die Verbesserung des Abkommens, damit es beiden Ländern mehr Vorteile bringen könnte. Die Verhandlungen über das IOLT-EPA-Änderungsprotokoll begannen im Jahr 2019 und sind eine Folgemaßnahme zu den Ergebnissen der allgemeinen IOLT-EPA-Überprüfung. Die im Protokoll enthaltenen Änderungen umfassen den Handel mit Waren, den Handel mit Dienstleistungen und den elektronischen Handel, den Personenverkehr, geistiges Eigentum und die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen für die Regierung. Minister Hasan sagte, Japan werde den Marktzugang für 112 bisher nicht vorgesehene Zollstellen öffnen und verbessern, darunter 4 Zollstellen für verarbeitete Fischprodukte, die eine ähnliche Wettbewerbsfähigkeit mit den Hauptkonkurrenten in der Region hätten. Er hofft, dass indonesische Wirtschaftsakteure diesen Zugang nutzen können, um ihre Produkte nach Japan zu vermarkten und den Wert der indonesischen Export außerhalb von Öl und Gas zu steigern. Minister Hasan fügte hinzu, dass Japan den Zugang zum Arbeitsmarkt erweitern wolle und sie für die Zusammenarbeit beim Kapazitätsaufbau in einer Reihe von Bereichen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit einsetze. Diese Vereinbarung ist im Änderungsprotokoll enthalten. Die beiden Länder einigten sich darauf, über die Erleichterung der Vermittlung qualifizierter indonesischer Arbeitskräfte in anderen Berufsfeldern zu diskutieren. Nicht nur in den Pflege- und Pflegeberufen. Indonesien und Japan einigten sie außerdem darauf, den rechtlichen Aufarbeitungsprozess und die innerstaatlichen Verfahren jedes Landes zu beschleunigen, damit das IOLT-EPA-Änderungsprotokoll sofort ratifiziert und wirksam umgesetzt werden kann. Minister Hasan sagte, dass die beiden Länder die Unterzeichnung dieses Protokolls Anfang 2024 anstreben, damit der Ratifizierungs- und Umsetzungsprozess so schnell wie möglich fortgesetzt werden kann. Der Gesamthandel zwischen Indonesien und Japan belief sich von Januar bis Oktober 2023 auf 31,4 Milliarden US-Dollar oder rund 488 Billionen Rupiah. In diesem Zeitraum verzeichnete Indonesien einen Handelsüberschuss von 3,5 Milliarden US-Dollar oder rund 54,4 Billionen Rupiah. Bis 2022 steht Japan als Zielland für Indonesiens Exporte und Importe an dritter Stelle. Zu den wichtigsten Exportgütern Indonesiens nach Japan gehören Kohle, Kupfererz, Erdgas und Nickel. Mittlerweile gehören zu Indonesiens wichtigsten Importgütern aus Japan Automobilkomponenten, Eisen und Stahl sowie Kraftfahrzeuge. Das war unser Indonesien.
Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute berichten wir von den alten Städten in Indonesien. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, die alten Städte sind interessante Reiseziele zu besuchen. In verschiedenen Regionen Indonesiens befinden sich viele alte Städte. Jede Altstadt hat ihre eigenen einzigartigen Gebäude und ihr eigenes historisches und kulturelles Erbe. Wir empfehlen Ihnen mehrere alte Städte, darunter die Altstadt von Semarang. Die Altstadt von Semarang ist ein Kulturerbegebiet, das viele Gebäude aus Niederländisch, aus Indien aus der Zeit vor Hunderten von Jahren enthält. Eine der Ikonen der Altstadt von Semarang, die fast immer von Touristen besucht wird, ist die Blindokirche. Dieses Kirchengebäude hat ein charakteristisches halbkugelförmiges, kuppelförmiges Dach. Es wird gesagt, dass die Blindokirche seit mehr als 250 Jahren existiert und 1753 von den Portugiesen erbaut wurde. Die nächste Altstadt liegt in Jakarta, nämlich Kota Tua. Kota Tua ist eine der touristischen Sehenswürdigkeiten in Jakarta und voller historischer Werte der Kolonialregierung. Dies lässt sich an den vielen historischen Gebäuden erkennen, die noch gut erhalten sind, wie das Fathahillah Museum, das Bank Indonesia Museum und die Brücke Kota Intan. Es gibt viele Aktivitäten, die wir in der Altstadt von Jakarta unternehmen können. Wir können mit einem Ontel-Fahrrad auf die Altstadt fahren, die Vögel füttern und verschiedene Speisen, Getränke und Snacks ausprobieren, die in der Altstadt verkauft werden. Eine andere alte Stadt in Indonesien, die interessant zu besuchen ist, ist Singkawang. Viele archäologische Überreste in Singkawang sind reich an chinesischer Kultur, beispielsweise das älteste seit 1901 erbaute chinesische Haus und die Drachenstatue mitten in der Stadt. Darüber hinaus können Sie auch die große Singkawang Moschee besichtigen, die neben dem Tempel Tridharma Buddhiraya Vihara liegt. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Reiseziel. Auf Wiederhören!
Benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta, kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Thank you.
percaya padaku kalau kau benar-benar cinta. Tak perlu kau katakan semua itu, cukup tinggallah aku. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tinggallah aku. Tak perlu kau katakan semua itu, cukup tinggallah aku.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Außerdem werden wir Sie dazu führen, sich auf Indonesisch zu unterhalten. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen Voice of Indonesia und der Indonesischen Agentur für Sprachbildung und Literatur in dem Indonesischen Bildungs-, Kultur-, Forschungs- und Technologieministerium. Der heutige Indonesischunterricht hat die Bandung. Die Bandung oder auf Deutsch in Bandung zum Thema. Liebe Zuhörer, nun werden Sie ein Gespräch in Indonesisch mit dem Titel Saya mau kopi. Saya mau kopi oder auf Deutsch Ich möchte Kaffee zu hören. Das Gespräch ist zwischen Chris, einem australischen Vlogger, und seiner Freundin aus der Vloggergemeinde namens Annie. Sie sind in der Braga Straße in Bandung. Annie fragte Chris, was er bestellen wollte. Bitte hören Sie das Gespräch kucu.
Ini salah satu kafe terkenal di Jalan Braga. Menu favorit di sini kopi dan waffle. Kamu mau pesan apa, Chris?
Saya mau kopi gula aren.
Liebe Zuhörer, nachdem wir das Gespräch in Indonesisch zwischen Chris und Annie zugehört haben, stellen wir Ihnen jetzt einige indonesische Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen indonesischen Unterrichts Saya mau kopi, Saya mau kopi oder auf Deutsch Ich möchte Kaffee zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Saya, saya, auf Deutsch ich. Mau, mau, auf Deutsch möchten. Kopi, kopi, auf Deutsch der Kaffee. Gula aren, auf Deutsch der Palmzucker. Saya mau pesan kopi gula aren. Saya mau pesan kopi gula aren. Auf Deutsch, ich möchte Palmzuckerkaffee bestellen. Kaffee, Kaffee, auf Deutsch das Kaffee. Terkenal Auf Deutsch Bekan. Jalan Braga Auf Deutsch di Straße Braga. Menu favorit Auf Deutsch das Lieblingsmenü. Waffel Auf Deutsch die Waffeln. Liebe Zuhörer, in diesem Gespräch hört man die Worte Saya mau kopi gula aren. Oder auf Deutsch, ich möchte Palmzuckerkaffee. In dieser Äußerung gibt es den Ausdruck Saya mau oder auf Deutsch, ich möchte. Dieser Ausdruck wird verwendet, um auf eine Frage in Form eines Angebots zur Bestellung zu antworten. Dem Ausdruck Saya mau oder auf Deutsch ich möchte kann ein Substantiv folgen. Das Substantiv im Satz ist etwas, das erwünscht ist. In dieser Äußerung wird der Ausdruck Saya mau kopi oder auf Deutsch ich möchte Kaffee als Antwort auf die Frage Kamu mau pesan apa? Oder auf Deutsch, was möchten Sie bestellen? Übermittelt. Andere Beispiele. Hören wir uns ein weiteres Beispiel einer Äußerung als Antwort auf ein Bestellangebot im Gespräch an. Chris, kamu mau pesan apa untuk makan malam? Auf Deutsch, was möchtest du zum Abendessen bestellen? Annie, saya mau ayam goreng. Auf Deutsch, ich möchte Brathähnchen. Liebe Zuhörer, in Bandung gibt es die Straße Braga, das als Wandergebiet bekannt ist. Das Wort Braga kommt vom sundanesischen Ausdruck Ngabaraga, was Stilvoll sein bedeutet. Es heißt, dass es in dieser Straße in den 1920er Jahren viele Bekleidungsgeschäfte oder Boutiquen im europäischen Stil gab. Heute gibt es entlang der Straße Braga viele Restaurants, Cafés, Hotels und Einkaufszentren. Liebe Zuhörer, bevor wir den heutigen Indonesischunterricht beenden, hören wir das Gespräch in Indonesisch zwischen Chris und Annie noch einmal gut zu. Damit können Sie den heutigen Indonesischunterricht besser und klarer verstehen.
Ini salah satu kafe terkenal di Jalan Braga. Menu favorit di sini, kopi dan waffle. Kamu mau pesan apa, Chris?
Saya mau kopi gula aren.
Liebe Zuhörer, das war unser Programm Mari Berbahasa Indonesia, Lass uns Indonesisch sprechen, mit dem Titel Saya mau kopi, oder auf Deutsch, ich möchte Kaffee. Hoffentlich ist diese Ausgabe für diejenigen unter Ihnen nützlich, die mehr über Indonesisch wissen möchten. Wir werden uns zu einem anderen Thema wiedersehen. Danke, auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörer, herzlich willkommen zum Programm Musik Regenbogen. Bei dieser Gelegenheit will ich Ihnen ein malaysisches Lied mit dem Titel Ketapang Tanah Kayong vorstellen. Es wird von Amoch und Rosemala gesungen. Dieses Lied wurde von Amoch komponiert. Ketapang Tanah Kayong Aceh dan Becik Ketapang in West Kalimantan. Im Lied Text erwähnt ist Ketapang mit 20 unter Bezirken einer der ältesten Bezirke in der Provinz West Kalimantan. Man sagt auch, dass die Stadt Ketapang reich an Kunst und Kultur ist, die Menschen freundlich sind und ein besonderes Essen namens Ali-Ali hat. Ali-Ali wird aus Schalentieren hergestellt, die zu verschiedenen Gerichten verarbeitet werden, wie Chili-Sauce, Pfannengerichte, Serundeng, dicke Soße, saure Salz, Schalte und andere. Die Wirtschaftsführerin ist Ketapang Tanah Kayong von Amo und Rosemala. Viel Spaß beim Zuhören!
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.